SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Christina Elmer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Sie sind stellvertretende Entwicklungschefin des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Sie waren Mitglied der Online-Chefredaktion und Sie sind jetzt für die kommenden Monate in Tübingen gelandet. Und zwar in einem Projekt im Cyber Valley, um nämlich Journalismus und KI-Anwendungen zu erforschen. Bei künstlicher Intelligenz sind die meisten Reaktionen entweder ganz schnell, oh je, große Befürchtung oder große Begeisterung. Sind Sie dann jetzt etwas dazwischen?
Unbedingt. Das Projekt, was ich hier im Forschungsverbund Cyber Valley machen möchte und ja auch eigentlich die Themen, die mich interessieren, liegen genau in diesem Graubereich zwischen Utopie und Dystopie, weil ich glaube, dass tatsächlich da noch viel mehr passieren muss und dass es da eigentlich auch erst spannend wird, weil KI ist eben nicht nur das eine oder das andere, sondern erstmal ein Werkzeug, das wir aber natürlich in der richtigen Art und Weise benutzen müssen und so, dass es uns nützt.
Ja. Die Befürchtungen kommen vielleicht auch daher, dass es uns noch so fremd ist. Wie definieren Sie denn künstliche Intelligenz?
Das ist eigentlich ganz schwer, das zu definieren, weil das Feld ist sehr, sehr breit. Künstliche Intelligenz meint Methoden oder Technologie, die Aufgaben lösen, für die man eigentlich menschliche oder vielleicht auch tierische Intelligenz, könnte auch schon reichen, benötigen würde und wofür nicht ein bloßer Algorithmus, den man ganz klar vordefiniert, reicht. Und häufig sind damit lernende Verfahren verbunden. Das heißt, man gibt einem System ganz, ganz viele Daten an die Hand, um an diesen Daten zu lernen, wie die aufgebaut sind, zum Beispiel, wonach sich Hunde und Katzenbilder unterscheiden lassen. Und danach ist das System dann hoffentlich in der Lage, das selbsttätig mit neuen Fotos zu tun.
Da kommen mir ganz schnell die Gedanken auf, ja, künstliche Intelligenz ist dann auch Industrie 4.0. Da fallen dann Jobs weg, die so nicht mehr ausgeübt werden. Auf der anderen Seite entstehen vielleicht neue, andere Jobs. Wo stehen Sie denn auch da?
Ich glaube, dass es tatsächlich beides ist. Also repetitive Aufgaben, die auch eigentlich tatsächlich niemand richtig gerne lange macht. Ich glaube, die können wir tatsächlich sehr gut abgeben in Zukunft und immer mehr davon. Und auf der anderen Seite müssen wir aber lernen, mit diesen Systemen zusammenzuarbeiten. Also unsere Jobs werden sich verändern, dadurch, dass wir eben auch hier und da mit einer KI arbeiten. Und natürlich entstehen in der Gestaltung, Überwachung, aber vielleicht auch Regulierung dieser Systeme auch ganz neue Arbeitsfelder. Und das wird sich schon, denke ich, auch auswirken auf die Arbeit, die wir tun.
Wo ist Ihnen künstliche Intelligenz heute in Ihrem Tagesablauf schon begegnet, um es einfach mal greifbar zu machen?
Ja, zweimal. Ich habe eine Sprachnachricht verschickt, also keine Sprachnachricht, sondern eine Textnachricht, die ich diktiert habe, so rum. Das heißt, die Spracherkennung habe ich genutzt und das ist ja etwas, was ohne KI gar nicht funktionieren würde, denn natürlich kann man nicht wissen, wie ein Wort von vielen Menschen in vielen Situationen ausgesprochen wird. Das muss irgendwie KI-unterstützt laufen. Und ich habe ein Navigationssystem benutzt, als ich hergefahren bin. Und da wurde mir natürlich immer minutenaktuell die Zeit berechnet, die ich noch brauche. Und das ist auch etwas, was ohne KI nicht funktionieren würde.
Christina Elmer in SWR 1, Leute. Sie arbeiten die kommenden Monate in Tübingen, ein Projekt, in dem KI-Anwendungen und Journalismus zusammengebracht werden. Was glauben Sie denn? Haben Sie schon so eine Vorahnung, wenn Sie das Projekt abschließen? Was werden Sie da mitnehmen?
Also ich würde mir wünschen, dass ich danach ein bisschen schlauer bin und wir gemeinsam, also gemeinsam auch wirklich mit Studierenden, Forschenden, Bürgerinnen und Bürgern über diese Schnittstelle nachgedacht haben, wo man mit der KI direkt arbeitet, also als Anwender, als Anwenderin. Und es immer um die Frage geht, wie macht man jetzt das System erklärbar? Also wie können wir da vielleicht ja Instrumente entwickeln, vielleicht sind es Formate, vielleicht, ne, wie man einfach deutlich machen kann, was steckt dahinter, wie arbeitet das System, was habe ich als Anwenderin für Möglichkeiten. So, also ich hoffe auf ein paar Ideen, einfach
wenn ich,
neue.
Ja, wenn ich jetzt als Bürgerin sage, Mensch, das Projekt finde ich spannend, wie kann ich da bei Ihnen mitmachen?
Also ich werde einmal, morgen Abend ist es, nochmal auch öffentlich und wir werden es auch auf YouTube verfügbar haben, vorstellen, worum es da geht und auch zeigen, was weiß die Wissenschaft schon in dem Bereich erklärbare KI und wo möchte ich gerne hin, was gibt es auch schon für Vorbilder. Das heißt, an der Stelle kann man sich das nochmal anschauen. Dann werden wir nächste Woche Montag eine KI-Sprechstunde haben, wo man auch einfach direkt sich reinschalten kann, Fragen stellen kann. Und natürlich sind wir auch über E-Mail einfach erreichbar. Und da kann man mir einfach schreiben, wenn man Lust hat, da mitzumachen. Und ich hoffe, wir können ein paar gute Diskussionsgruppen starten.
Ja. Bei Ihnen geht's ganz speziell um den Bereich Journalismus und künstliche Intelligenz. Wenn Sie da jetzt drauf schauen, wo wird die KI da schon angewandt?
Also bei uns in der Redaktion in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel, wenn wir sehr große Mengen an Informationen managen müssen. Also wir haben ein großes Archiv und die Frage, wie man das so gut verschlagwortet, dass die einzelnen Beiträge wieder gut zu finden sind, da ist eine KI-Unterstützung ganz hilfreich. Was wir auch benutzen, ist eine Vorsortierung sozusagen für die Beiträge, die bei uns im Diskussionsforum geschrieben werden. Die werden ja freigeschaltet und bei manchen kann die KI ziemlich schnell sagen, da braucht man eigentlich nicht mehr draufschauen und andere sind eher kritischer. So, da benutzen wir künstliche Intelligenz, aber zum Beispiel auch bei personalisierten Artikelvorschlägen. Also was wir unseren Leserinnen und Lesern empfehlen, was sie als nächstes lesen können, basierend auf dem, was sie gelesen haben.
Jetzt ist ja ganz spannend, was es für Entwicklungen bei der KI schon gibt, ganz speziell im Medizinbereich zum Beispiel. Da gab es neulich Schlagzeilen, dass eine App am Husten erkennen soll, ob man an Covid-19 erkrankt sei oder nicht. Als Journalistin, welche Fragen stellen Sie da?
Da würde ich gerne als allererstes mal wissen, wie es zu diesem Modell gekommen ist. Also wie hat die KI gelernt? Mit welchen Daten wurde sie konfrontiert? Wie groß war das Sample? Das ist das, was wir uns immer fragen müssen bei überhaupt Machine Learning Systemen, bei künstlicher Intelligenz. Wie ist eigentlich dieses System intelligent geworden?
Stand aber in keinem Artikel, den ich in dem Zusammenhang gelesen habe, drin.
Ja, das ist dann schade. Das würde man auch eigentlich natürlich auch von so wissenschaftlichen Entwicklungen natürlich erwarten, dass das dann auch offengelegt wird in wissenschaftlichen Papern. Und das, denke ich mal, ja, wird in diesem Fall auch auf jeden Fall eine Information gewesen sein, nach der man hätte fragen können. Ja, ich finde, das sollte man auf jeden Fall machen, denn da ist eben wichtig zu schauen, welche Krankheitsbilder sind da überhaupt eingeflossen, wie viele Gesunde, wie viele Kranke, wie viele, war das repräsentativ? Ja, haben wir überhaupt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, waren Frauen und Männer gleichermaßen da drin? Weil dadurch natürlich auch das System beeinflusst werden kann, was es hinterher erkennen kann und was nicht.
Jetzt haben wir gerade gehört von SWR1-Hörer Ramon aus Eisingen, dass er selbst einen Laufroboter baut und gerne Unterstützung fürs Programmieren hätte und wie man so dieses Thema grundsätzlich angeht. Da sind Sie wahrscheinlich die falsche Ansprechpartnerin, aber ich könnte
leider
mir
ja
vorstellen, im Cyber Valley gibt es da auch die richtigen Ansprechpartner, dass wir die Frage dementsprechend weiterleiten.
Das leiten wir weiter, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja leider tatsächlich einfach Journalistin, Gelernte und insofern immer an diesen Schnittstellen unterwegs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Aber also programmieren kann ich selber leider gar nicht.
Wobei das ja sicherlich ein spannendes Feld ist zu gucken, weil wir Journalisten haben ja das Problem, dass wir die richtigen Fragen stellen müssen und manchmal gar nicht wissen, wenn es so eine neue Wissenschaft ist, wie sehen die richtigen Fragen aus? Wie spüren
Absolut.
Sie das gerade?
Ich glaube, da hilft es wirklich, sich auch mal gemeinsam in Projekte zu stürzen, also interdisziplinär zu arbeiten. Das erleben wir im Journalismus beispielsweise im Bereich Datenjournalismus. Das sind Teams, die eben auch in der Lage sein müssen, Datenmengen, Statistiken, jetzt zum Beispiel die Covid-Fallstatistik auszuwerten. Und in diesen Teams arbeiten einfach KollegInnen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Da sind zum Teil Programmierer dabei, aber eben auch Datenwissenschaftler, auch Journalisten, viele, die sich das so auch selber beigebracht haben. Und dabei lernt man dann wirklich auch die Perspektive der anderen zu kennen und die Fragen auch, die man stellen kann und muss.
Wobei es da ja durchaus den Eindruck gibt, dass die richtigen Fragen oder die Mehrzahl der Fragen erst jetzt nach mehr als einem Jahr aufkommt, dass man sagt, ja, man müsste mehr danach fragen, wie viele Menschen erkranken tatsächlich. Kann ein Inzidenzwert alleine aussagekräftig genug sein? Also wurden vielleicht sogar die falschen Fragen gestellt. Wie beurteilen Sie das?
Ich hatte eher den Eindruck, dass wir intern und auch so in der Community zum Beispiel der Datenjournalisten die ganze Zeit auch schon über solche Fragen diskutiert haben. Also man ist natürlich so ein bisschen unzufrieden mit der Datenlage, einfach weil sie nur einen kleinen Teil davon abbildet, was tatsächlich so auf der Welt jetzt gerade los ist. Und das ist eben all das, was registriert ist, all das, was überhaupt positiv getestet wird. Und natürlich wären da ganz, ganz viel mehr Daten noch notwendig, um wirklich ein vollständiges Bild zu zeigen. Und das ist schon etwas, was die Branche sehr bewegt, aber es haben auch alle ganz viel damit zu tun, die Daten, die es gibt, in gute Formate zu bringen. Also man muss es ja auch transportieren, ist ja auch unser Job, daraus gute Grafiken zu machen zum Beispiel.
Bei Daten ist natürlich das Thema Datenschutz auch ganz schnell zur Stelle. Wie haben Sie das erlebt? Sie sind international vernetzt. In welchen Ländern läuft das womöglich schon besser, vielleicht auch schlechter? Wie gucken Sie da drauf?
Das kommt immer so auf den Themenbereich an. Ich habe den Eindruck, dass wir hier in Deutschland schon mit den Gedanken, die wir uns um Datenschutz machen, auch international ein Vorbild sind. Also man kann da durchaus auch einen deutschen oder europäischen Weg finden, mit so ganz großen Datenmengen umzugehen. Ich finde auch die Ansätze, die es da für die Regulierung inzwischen gibt, ganz vielversprechend. Denn ich glaube, dass gerade wenn wir dann wirklich ganz, ganz viele Datenspuren haben von jedem, müssen wir schon auch aufpassen, wohin man damit kommen kann.
Können Sie es an einem Beispiel festmachen? Covid-19 war ja jetzt gerade ein gutes Beispiel von Ihnen gewählt. Mhm. Gibt es da gute Länder, die da vorbildlich mit umgehen, die mehr Daten haben?
Ja, das ist schwierig. Also es gibt natürlich Länder, die mehr Daten haben. Also wenn wir nach China schauen zum Beispiel, ja, da war einfach viel mehr bekannt über jeden einzelnen Fall. So ein bisschen waren die Menschen aber auch transparenter.
Vielleicht, muss man natürlich auch gleichermaßen kritisch hinterfragen.
Genau, und dadurch war es natürlich auch möglich, das anders einzudämmen über einen viel autoritäreren Staat. Und die Frage ist, wollen wir das? Und wie viele Grundrechte wollen wir eine Zeit lang mal beiseite stellen, um das zu erreichen, dass wir dann bald wieder mehr Freiheiten haben. Ich fand international ja tatsächlich jetzt erstmal kein Land wirklich wahnsinnig vorbildhaft, sondern ich glaube, jeder muss da auch mit einer anderen Situation umgehen.
Wie sehen Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft aus? Auch damit befassen Sie sich, Christina Elmer. Und haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie das an sich selbst womöglich schon festgestellt haben?
Naja, also man erwartet ja bei ganz vielen Dingen und Tätigkeiten, dass man da irgendwie ein Werkzeug dafür benutzen kann. Ja, also das finde ich, also gerade Text-to-Speech, Speech-to-Text, also die Umwandlung von gesprochenem Wort in Text oder auch ja Sprachassistenzsysteme, das ist ja schon auch etwas, was mich persönlich auch beeinflusst, weil ich dann denke, ja, also vielleicht, das müsste ich doch jetzt eigentlich einfacher machen können, da müsste es doch was geben, ja.
Gibt es konkrete Veränderungen, die sich Sie an sich selbst feststellen, wo Sie sich das Thema künstliche Intelligenz jetzt bewusster machen?
Eigentlich, wann immer mir Dinge vorgeschlagen werden, die sich irgendwie auf meinem Verhalten sozusagen ergeben. Also Empfehlungen für Anzeigen zum Beispiel in sozialen Netzwerken, Empfehlungen für weitere Artikel, die ich lesen soll. So bei diesem Thema bin ich schon jetzt ein bisschen stärker ins Nachdenken gekommen, weil natürlich dadurch, dass es alles sich einerseits davon speist, wie ich mich verhalten habe, aber natürlich auch, wie andere sich verhalten, ja, werde ich da natürlich schon auch so ein bisschen in eine Richtung genudged, die vielleicht auch eher dem Mainstream entspricht. Und das möchte ich vielleicht gar nicht.
Es steckt ja immer ein Algorithmus dahinter, der vorab programmiert wurde. Das hat auch einen Effekt zum Beispiel auf Jobangebote. Da gab es Untersuchungen, beispielsweise ein Jobangebot Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrerin und Friseurin und Friseur. Mhm. Wie ging das Ganze aus?
Das hat die NGO Algorithm Watch gemacht und es war ein wirklich spannendes Experiment, weil die diese beiden Anzeigen für Jobangebote in einem sozialen Netzwerk platziert haben und haben eigentlich selber eingestellt, dass das gleichzeitig, also in gleichem Ausmaß Männern und Frauen gezeigt werden soll. Dann geht aber das soziale Netzwerk nochmal ran und optimiert auf der Basis seiner Erfahrungen. Das heißt, die wollen natürlich erreichen, dass sich Menschen möglichst lange darin aufhalten, möglichst viele Anzeigen sehen, auf Anzeigen klicken. Und am Ende wurde eben die Anzeige für den Lkw-Fahrerinnen-Job sozusagen dann doch eher mehr Männern gezeigt. Und das Thema Friseur landete mehr bei Frauen, obwohl eigentlich war das so formuliert, dass es beide ansprechen sollte. Und
weil es gelernt ist aus den Systemen, ne?
Ja, genau, weil es einfach aus dem, worauf die Systeme optimiert wurden, gelernt ist. Also das hat ja niemand aktiv da rein programmiert, sondern das hat sozusagen der Algorithmus über die Nutzung erfahren.
Ja. Das ist eine automatische Entwicklung. Jetzt gibt es aber auch noch Manipulationen, auf die muss man ja auch noch mal schauen. Da kommt eine Frage beispielsweise von Jürgen Dorfschmidt, der wollte wissen, in Sachen gefälschte Bilder, Deepfake beispielsweise, wie gehen Sie so etwas an, um das ganz bewusst zu verhindern? Gibt es da auch eine KI, die vorgeht?
Es gibt tatsächlich auch KI-Tools, die man dafür benutzen kann, sozusagen da eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, inwieweit ein bestimmtes Bild gefälscht sein könnte. Was wir uns aber natürlich auch immer anschauen, sind die Metadaten. Ja, wo kommt dieses Bild her? Von wem haben wir es? Was ist die Quelle? Und auch einfach die Plausibilität. Gibt es noch weitere Bilder, die in diesem Kontext geschossen wurden? Das sind einfach ganz klassische Verifikationsrecherchen, die dann angestoßen werden. Und natürlich das ist total beeindruckend, was über KI jetzt inzwischen auch gefaked werden kann. Also Bilder, die ineinander morphen oder Gesichter. Jedes davon sieht aus wie ein echter Mensch. Das ist natürlich erstmal beeindruckend und macht ein bisschen Angst. Ja, erlebe ich das jetzt im Alltag häufiger. Im Journalismus ist es schon so, dass Redaktionen, die das Thema ernst nehmen, sehr, sehr intensiv recherchieren, ob Bilder wirklich, also gerade wenn es wirklich um Bildbeweise für ganz, ganz besondere Zwischenfälle geht, dann muss da irgendwie die Quelle doppelt und dreifach abgesichert sein und auch gebackupt sein mit einer weiteren Quelle.
Das macht dann den Unterschied zu den Blasen womöglich im Internet, wo das nicht passiert.
Ja, also dieses sich einmal zurücknehmen, einen Schritt zurückgehen und fragen, warum bekomme ich hier dieses Bild eigentlich gerade? Welche Interessen könnten damit zusammenhängen? Und was ist eigentlich unser primäres Interesse als Journalisten sozusagen? Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, ja.
Christina Elmer, Sie sind seit 3 Wochen jetzt in Tübingen. Es gab schon viele Stationen in Ihrem Leben. Im Münsterland sind Sie aufgewachsen, in Dortmund haben Sie studiert. Sie waren beim Stern, dpa, Sie sind beim Spiegel. Ist Hamburg inzwischen so etwas wie Heimatstadt geworden?
Ja, auf jeden Fall. Es fiel mir aber auch tatsächlich als gebürtige Westfälin gar nicht so schwer, mich da an die flache Umgebung zu gewöhnen zum Beispiel. Und ich mag die Weite sehr und dass es einfach eine sehr weltoffene Stadt ist, die aber auch nicht ganz so groß ist wie Berlin.
Wie ist es jetzt in Tübingen, in so einer kleinen Stadt vergleichsweise?
Auch wiederum ganz toll, weil natürlich ein Tapetenwechsel in diesen Zeiten auch irgendwie was ganz Besonderes ist. Ich bin hierher gekommen und war erstmal auch direkt begeistert vom Panorama so und auch von der Möglichkeit, einfach direkt aus der Haustür raus wandern zu gehen zum Beispiel. Das ist einfach auch sehr, sehr schön.
Dennoch den direkten Kontakt wird es aufgrund von Covid-19 vermutlich eher weniger geben. Wie gehen Sie damit um?
Naja, wir machen natürlich so gut es geht die Treffen auch virtuell. Aber selbst wenn man dann zum Beispiel über einen Spaziergang auch mal nachdenken kann und sich an der frischen Luft treffen kann, so ist es doch ein bisschen persönlicher. Andererseits können wir natürlich jetzt auch darüber, dass sich das Virtuelle so ein bisschen eingespielt hat und jeder auch gewöhnt ist, dass er sich mal irgendwo zuschaltet, vielleicht auch mehr Menschen erreichen. Mir ist es ja wichtig, dass ich eben nicht nur mit den Forschenden und Studierenden in Kontakt komme, sondern eben auch mit Bürgerinnen und Bürgern und Diskussionsgruppen mache. Und da ist es wahrscheinlich sogar hilfreich, wenn wir das virtuell machen.
Ja, hier melden sich auch schon die ersten Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, wir wollen unbedingt mitmachen bei dem Projekt. Mhm. Also da ist die Resonanz auf jeden Fall da. Sie sind vor einigen Jahren zur Wissenschaftsjournalistin des Jahres gekürt worden. Was hatte da den Ausschlag gegeben? Waren das bereits die Themen, mit denen Sie heute zu tun haben, Datenjournalismus und KI?
Ja, also eher der Bereich Datenjournalismus tatsächlich. Und da war das, glaube ich, vor allen Dingen die Pionierarbeit. Also, dass wir dieses Feld ab 2007 dann in Hamburg aufbauen konnten bei der dpa und dann auch einfach über die Zeit immer weiter verfolgen und stärken. Ich glaube, das hat sich schon auch sehr gelohnt, wenn wir jetzt einfach schauen, was es da gibt in den verschiedenen Medienhäusern und Rundfunkanstalten und wie wir jetzt ja mit der Hilfe dieser Datenjournalismus-Teams zum Beispiel eben auch die Pandemie besser beschreiben können.
Sie halten zu diesem Thema Vorträge. Mhm. Ein Titel lautet da, wie KI und Metadaten helfen, redaktionelle Schätze zu heben. Beschreiben Sie mal so einen redaktionellen Schatz, den Sie gehoben haben.
Das ist tatsächlich ein Vortrag über eine Herausforderung und über eine Vision. Also im Journalismus ist es ja so, dass wir sehr viel publizieren jeden Tag und beim Spiegel haben wir in unserem Archiv mehr als 1 Million Beiträge. Das sind auch wirklich ganz tolle Artikel dabei, crossmediale Beiträge, hörfunkartige, tolle Podcast-Stücke. So. Und die Frage ist natürlich immer, die Inhalte, die da drin stecken, wie können wir die jetzt auch wieder heben? Das sind ja wirklich auch zum Teil zeitlose Stücke, hintergründige Stücke, die auch helfen können, aktuelle Entwicklungen zu verstehen. Und eine Idee wäre zum Beispiel mit der Hilfe von Metadaten, also indem man die in ihre Bestandteile zerlegt und sozusagen Lego-artig einfach bezeichnet, kann man die ja dann an anderer Stelle wieder zusammensetzen und kann sagen, ah, jetzt ist dieser Konflikt hier wieder leider ausgebrochen. Wir haben aber aus der Vergangenheit ganz schnell die Stücke beisammen, die helfen zu verstehen, warum.
Können Metadaten helfen, dass es so einen Fall Klaas Relotius nicht mehr gibt?
Und wenn man sie entsprechend checkt, also natürlich muss man da ganz andere Routinen auch für die Recherche entwickeln und für die Überprüfung intern. Also
das hat offensichtlich ja nicht funktioniert.
Genau, ganz offensichtlich nicht. Und da, ja klar, man könnte natürlich mit Metadaten dafür sorgen, dass jemand, wenn er Material mitbringt von einer Recherche, das ganz anders belegen muss. Aber ich denke, so viel Energie, wie da drin steckt, das haben wir ja auch gesehen, eben in der internen und ja auch öffentlichen Aufarbeitung dieses Falls. Das ist tatsächlich ein wahnsinniger Sonderfall. Und ich glaube, nicht alles davon können wir über Technik lösen.
Christina Elmer, Sie sind seit 8 Jahren beim Spiegel, haben das Ressort Datenjournalismus dort aufgebaut. Wie sind Sie so ein großes Thema erstmal angegangen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte so ein bisschen Erfahrung tatsächlich, dadurch, dass ich selber ja vorher auch in dem Bereich gearbeitet hatte. Und was wir dann gesucht haben, waren einfach Kollegen, die oder Kolleginnen, die aus unterschiedlichen Bereichen auf das Thema Datenjournalismus schauen, also interdisziplinär mit uns arbeiten können. Und wir haben dann tatsächlich den ersten Kollegen, den ich dann anstellen durfte, war ein gelernter Stadtplaner oder ist immer noch beim Spiegel, Patrick Stotz, der das Thema einfach unglaublich gut auch kennt, diese datenbasierte Arbeitsweise, auch welche Auswirkungen das hat auf das alltägliche Leben, kommt übrigens aus Balingen, also bin ich genau richtig hier sozusagen. Und das war wirklich tatsächlich eine ganz, ganz, ganz gute Erfahrung, einfach zu merken, hier kann man Disziplinen zusammenbringen.
Beim Thema Daten gibt es immer wieder Skandale. Der VfB steckt in einer wirklich internen, massiven Krise, weil es einen Datenskandal gibt. Mitgliederdaten wurden unrechtmäßig weitergegeben. Wie kommen Sie an Ihre Daten beim Spiegel?
Also ganz häufig sind das natürlich offizielle, frei zugängliche Datenquellen. Also schon was man mit allgemeinen Statistiken jetzt auch tatsächlich in der Covid-Pandemie beispielsweise anfangen kann, das ist schon allerhand. Manchmal muss man allerdings auch nochmal selber Daten erheben. Wir haben das in einigen Projekten erlebt, als wir zum Beispiel zur Schufa recherchiert haben oder zu Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Da gab es einfach keinen Datensatz, den wir benutzen konnten. Und da haben wir dann eben im Sinne eines Crowdsourcings beziehungsweise es war so ein bisschen Citizen Science mäßig auch selber Daten erhoben.
Wie ist es mit der Erhebung der Daten? Wie häufig sprechen Sie tatsächlich noch mit jemandem? Man hat fast den Eindruck, Recherche findet nur noch im Internet statt.
Nein, das betrifft vielleicht einzelne Bereiche, aber die guten Projekte, auch die großen datenjournalistischen Projekte, sind häufig Kooperationen mit dann anderen Ressorts. Also das heißt, da ist nicht die Datenrecherche die alleinige Basis dafür, was man berichtet, sondern danach kommt noch mal ein ganz großer Teil, wo man eben rausgeht, wo man ja auch Verantwortliche konfrontiert mit seinen Ergebnissen, wo man mit Betroffenen spricht und wo die ganze Geschichte dann auch tatsächlich erstmal so erlebbar wird. Und die Datenrecherche im Vorfeld sorgt häufig dafür, dass man weiß, wie der Trend insgesamt aussieht oder wo es besondere Punkte gibt, in die man dann rein recherchiert nochmal.
Dann stellt sich ja die Frage, wenn Sie die Daten haben, wie stellen wir es jetzt dar? Welche Darstellungsform ist da Ihrer Meinung nach die sinnvollste? Die eine wird es nicht geben, aber wenn wir jetzt beispielsweise beim Thema Covid-19 bleiben.
Und da kommt es auch tatsächlich wieder total drauf an, in welcher Nutzungssituation ich mich befinde. Ja, ist das eine Grafik, die zum Beispiel für die Nutzung in Social-Media-Kanälen gemacht wird, wo es eine sehr flüchtige Aufmerksamkeit nur gibt? Da muss ich total schnell auf den Punkt kommen. Wenn das zum Beispiel bei TikTok gezeigt werden soll, die ersten Sekunden sind entscheidend. Ja, das ist dann an der Stelle etwas ganz anderes als auf einer Website vielleicht schon, wo auch doch relativ schnell auch gelesen wird, aber doch ein bisschen mehr Zeit da ist. Und wenn ich dann an ein Magazin denke, wie den Spiegel jetzt zum Beispiel, da können wir uns auch ein bisschen umfangreichere Formate gönnen, mit denen man sich ein bisschen mehr beschäftigen muss.
Sie haben es garantiert verfolgt. Bei der Tagesschau gab es jetzt fast einen Shitstorm, weil nämlich unterschiedliche Farbskalen benutzt wurden. Und das führte dann zu den großen Irritationen. Wie können Sie das als Datenjournalistin aufklären?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich das ganze Thema sehr, sehr hoch aufgebauscht empfunden habe tatsächlich, weil dahinter liegt ja, und da hätten sich auch, denke ich mal, diejenigen, die sich darüber sehr stark aufgeregt haben, auch im Vorfeld informieren können, hing ja einfach nur die Tatsache, dass die eine Grafik optimiert war für Social Media, die andere für Fernsehberichterstattung. Und da hat man es natürlich mit einem anderen Umfeld jeweils zu tun. Also da steckt ja mit Sicherheit keine böse Absicht dahinter. Was ich aber spannend finde daran, ist, dass man merkt in dieser Empörung, wie emotional wir diese Corona-Grafiken wahrnehmen. Also dass einfach ganz wichtig ist, welche Schwellenwerte da gesetzt werden. Wann die Grafik von gelb nach rot wechselt zum Beispiel. Ja, wie die Lage wirklich da dargestellt wird. Und da haben wir eben auch viel gelernt in den letzten Monaten und im letzten Jahr der Pandemie, dass man diese Grenzen ganz bewusst setzen muss, Und zwar dorthin, wo auch tatsächlich gerade die aussagekräftigen Grenzen liegen. Also die Grenzen, die eben auch mit Maßnahmen zusammenhängen oder von der Politik wahrgenommen werden.
Wenn wir mal drauf schauen, was bei Nachrichten so die stärksten Reaktionen hervorruft, dann sind das ja vor allen Dingen Hass, Desinformation und Verschwörungstheorien. Die Algorithmen, heißt es, sind das Problem, weil sie die Inhalte propagieren. Ist dann nicht die KI mit ihren Algorithmen für die gesellschaftlichen Veränderungen verantwortlich?
Also so weit würde ich tatsächlich nicht gehen, weil wir ja auch als Gesellschaft diese Algorithmen natürlich auch einerseits stärker kontrollieren könnten und wir nutzen sie ja auch. Also das heißt, die Verantwortung sehe ich schon immer noch auch bei mir selbst, ob ich jetzt wirklich bereit bin, dann sehr viel Zeit in solchen Netzwerken zu verbringen, von denen ich weiß, dass dort eben solche Inhalte stärker sichtbar sind, weil sie eben stärkere Reaktionen hervorrufen und daraufhin optimiert wurde. Also da würde ich jetzt die Gesellschaft nicht so ganz aus der Verantwortung nehmen.
Die Frage ist, ob wir es uns tatsächlich bewusst machen. Das sagt man dann
immer
so.
Ja.
Videos von Verschwörungstheoretikern zum Beispiel werden öfter empfohlen als seriöse Nachrichtenseiten.
Ja.
Wie wollen Sie denn darauf Einfluss nehmen?
Naja, ich glaube, es macht auch ganz viel aus, ob wir über so Themen wie künstliche Intelligenz und die Mechanismen, die damit einhergehen können, wenn man sie eben nicht wertebasiert entwickelt und nicht diese ethischen Gedanken sich damit macht, dass wir darüber auch noch stärker informieren. Also wir müssen diesen Diskurs anregen. Ich glaube, das ist einmal sehr, sehr wichtig. Und die Lösung kann natürlich nicht sein, dass wir dann alle Nachrichten genauso aufbauschen wie die anderen Inhalte, die so gut funktionieren, weil wir natürlich gar nicht diese Empörungswelle reiten wollen. Also mein Eindruck ist, dass wenn wir die Reflexion stärken und den Menschen einfach mehr Werkzeuge an die Hand geben, um eben vielleicht diesen Schritt zurückzutreten und um zu verstehen, was da passiert, dass man dann wieder auch den Raum schaffen kann, wo man ein bisschen unaufgeregter informiert.
Reflexion stärken, wo setzen Sie da an? Wann soll das im Idealfall beginnen? Kindesalter oder als Erwachsener?
Also es ist auf jeden Fall ein Bildungsthema. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon im Kindesalter über KI und komplexe Algorithmen informieren würde, aber ich glaube, so in den Grundlagen kann man schon dann auch tatsächlich da schon vermitteln, wie so ein System funktioniert, wenn es regelbasiert entscheidet und da den Grundstein auch damit legen, dass man später eben auch in diese Ethikrichtung kommt. Ich glaube, dass wir das eigentlich wirklich noch viel stärker auch in den Schulen brauchen, das Thema.
Es gibt ja viele begeisterte Forscher, die dann ins Silicon Valley gegangen sind und jetzt teilweise ausgestiegen sind und darauf hinweisen, dass die Unternehmen in wertvolle Gebiete vorstoßen. Beispielsweise Google baut Smart Cities und Verkehrstechnik, Amazon sprachgesteuerte Geräte, die uns überwachen, Gesundheitssoftware. Mit all diesen Daten, sagen die Aussteiger, werden sie unser Verhalten manipulieren. Also schaden im Endeffekt Algorithmen sogar der Demokratie. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Man kann das so überspitzt darstellen und ich glaube, es ist auch wichtig, das auch so zu problematisieren, weil wir in der Gesellschaft uns wirklich stark bewegen müssen in die Richtung. Mein Eindruck ist, dass es im Moment nicht nur an Wissen mangelt, sondern auch an der Bereitschaft, sich mit diesen doch sehr komplexen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und auch damit auseinanderzusetzen, dass man nicht alles in diesem Bereich komplett durchsteigen kann. Es gibt ja Blackboxen, also tatsächlich Methoden, die nicht bis ins kleinste Detail erklärbar sind, aber wo man trotzdem in den Prämissen und in den Maximen und Zielsetzungen durchaus auch ethische Zielsetzungen einbringen kann. Und deswegen glaube ich, so hier wieder mal eine Dystopie einbringen und zeigen, so Achtung, in die Richtung laufen wir gerade. Wir sollten hier etwas tun. Das ist schon sinnvoll. Aber wie gesagt, auch da, wir als Gesellschaft müssten gemeinsam mit der Politik einfach da auch für Regulierung sorgen und dafür sorgen, dass wir in einer anderen Umwelt unterwegs sein können.
Wie will die EU künstliche Intelligenz regulieren, Christina Elmer? Wenn wir da zum Beispiel über Gesichtserkennung sprechen, dann gibt's ja Unternehmen, die bereits Milliarden von Fotos von echten Menschen nutzen, ohne deren Einwilligung gesammelt zu haben. Haben Sie eine Idee, wie die EU das in Zukunft regeln will?
Naja, es gibt erste Ideen, wie das aussehen könnte. Diese Woche, ich glaube sogar morgen, soll ein erster Vorschlag von der EU-Kommission dazu veröffentlicht werden. Und da sind auch schon ein paar Details vorab ans Licht gekommen, dass da sogenannte Risikoklassen eingeteilt werden sollen, also ein Hochrisikobereich definiert werden soll, für den dann bestimmte Regulierungsvoraussetzungen gelten. Das heißt, so etwas wie künstliche Intelligenz im Bewerbungsverfahren oder zur Einschätzung von der Kreditwürdigkeit einer Person. dass man dafür ganz, ganz besondere Pflichten hat, das zu erklären. Aber es soll eben auch in bestimmten Bereichen ausgeschlossen werden, eben wenn KI dafür genutzt werden soll, Menschen zu manipulieren oder zum Beispiel für so eine Art Social Scoring System, wie es in China schon erprobt wird.
Wie steht's denn mit dem Thema Verantwortung? Ein Bauingenieur kann zur Verantwortung gezogen werden, wenn das Gebäude einstürzt. Programmierer bei Boeing mussten beim Jungfernflug mitfliegen. Wie sieht's mit dem Thema Verantwortung und KI aus?
Naja, im Prinzip haben wir da auch viele verschiedene Personen, die involviert sind und die Verantwortung tragen könnten oder die, sagen wir mal so, verantwortlich handeln sollten. Ich glaube, das ist eher so der Ansatz, den man da auch verfolgen könnte. Ich erlebe das zum Beispiel jetzt auch gerade in den ersten Gesprächen hier mit Forschenden und Studierenden, die eben auch im Bereich Machine Learning und Fairness, die sich mit Ethik beschäftigen, die auch in die Richtung auch schon ausgebildet werden. Was mich persönlich sehr freut, weil ich das gar nicht so in dem Ausmaß erwartet hätte und auch mir Hoffnung macht, dass es vielleicht auch neue Generationen gibt an ProgrammiererInnen, die dann diese Themen auch direkt schon mitdenken.
Es gibt ja immer wieder auch Beispiele, wo etwas schief geht. Denken wir an Uber, denken wir an Tesla, das unbemannte Fahren. Wie wird sich das dann entwickeln? Wie wird das reguliert?
Na, das ist eine total gute Frage, weil tatsächlich auch nicht alles, soweit ich jetzt jedenfalls so mit diesem Vorschlag informiert bin, nicht alles bis ins kleinste Detail da geregelt wird. Also so ein paar Schlupflöcher und Unstimmigkeiten oder Unklarheiten gibt es da natürlich schon auch noch. Was autonomes Fahren angeht, da ist, glaube ich, tatsächlich auch die wichtige Frage, inwieweit wollen wir, dass das ein Assistenzsystem bleibt und inwieweit wollen wir uns da aus der aktiven Rolle zurückziehen? Ich meine, da laufen ja auch schon in vielen Städten Modellprojekte, wo Fahrstrecken ausprobiert werden und so weiter. Ich glaube, im Bereich Smart Cities kann das durchaus auch eine ganz interessante und vielversprechende Anwendung sein, wenn man da tatsächlich auch von recht autonom fahrenden Fahrzeugen ausgeht. Ich persönlich wäre aber irgendwie gerne noch in der Lage, dann auch im entsprechenden Moment einzugreifen.
Ja. Als Journalistin ist es Ihre Aufgabe, auf die Entwicklungen kritisch zu schauen. Hier kommen noch Hörerfragen rein, aus Bösingen zum Beispiel von Frank Bentle. Und der fragt nach und hinterfragt die Arbeit des Spiegels. Sie sind stellvertretende Entwicklungschefin dort. Und er fragt, warum wird das RKI nicht kritischer hinterfragt?
Das ist eine interessante Frage, weil auch die Wahrnehmung ganz spannend ist. Wir hatten auch zum RKI sehr kritische Stücke. Ich erinnere mich an einen Beitrag des Kollegen Holger Dambeck zum Beispiel. Nur ist es natürlich so, dass im aktuellen Nachrichtengeschehen, und das steht bei uns ganz häufig oben und vorne auf der Seite, dass RKI natürlich eher als Quelle wahrgenommen wird, eher als Referenz, ist ja auch die Datenquelle für viele Zahlen, die wir veröffentlichen oder mit denen wir arbeiten. Wir veröffentlichen die ja nicht, sondern das RKI, aber wir werten die aus.
Werden das heißt, Zahlen kritisch hinterfragt?
Auf jeden Fall. Da gibt es einen sehr intensiven Austausch im Hintergrund, tatsächlich auch mit Datenwissenschaftlern, aber auch unter den Datenjournalisten, die sich eben überlegen, ob das denn die richtigen Metriken sind oder ob sie andere Zahlen brauchen. Aber eben die Hörerfrage ist ja total berechtigt. Wenn das der Eindruck ist, dann ist es vielleicht auch einfach so, dass das, was im täglichen Erleben, in der aktuellen Berichterstattung immer so gesehen wird, vielleicht dann einfach auch stärker hängen bleibt. Und das würde ja, das ist halt eine typische Abkürzung im Gehirn, Verfügbarkeitsheuristik heißt es dann. Das ist nachvollziehbar.
Sie wollen jetzt bei der Forschung im Cyber Valley die Bürgerinnen und Bürger stärker mit einbinden. SWR1-Hörer Markus Stratz hat sich da zum Beispiel gemeldet, ist sehbehindert, nutzt die KI täglich, möchte sich gerne an dem Projekt beteiligen. Markus, wir haben dir auf jeden Fall den Kontakt schon mal gemeldet und morgen Abend nochmal der Hinweis darauf, gibt es dann aber 18 Uhr den Vortrag von Christina Elmer.
Genau.
Kann man nachhören und nachgucken dann bei YouTube.
Wird alles aufgezeichnet, ja.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Danke für die Fragen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.